Aber wir sind heute nicht im normalen Gottesdienst. Wer jetzt gedacht hat, wir gehen heute zu Ansgar zum Gottesdienst, dann muss ich enttäuschen. Wir sind heute nicht im Gottesdienst, sondern bei einer Mega-Quiz-Show. Also vergisst alles, was ihr über Quiz-Show kennt. Von mir wird Millionär, wo man nur eine Million gewinnen kann. Heute könnt ihr viel mehr gewinnen. Und was der absolute Hammer ist, ihr seid Mitte im Finale. Ihr müsst nur eine Frage antworten und kriegt einen Hammerpreis. Okay, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Durch welche Person, also wie hieß die Person, wo Gott uns seine unermessliche Liebe gezeigt hat? Das haben, glaube ich, nicht alle geantwortet. Okay, ich stelle nochmal die Frage. Durch welche Person, also wie hieß die Person, wo Gott seine unermessliche Liebe uns gezeigt hat? Super, ihr habt gewonnen, ihr habt die Finalfrage geantwortet. Ihr kriegt den Megapreis, ihr werdet mit der Liebe Gottes gesegnet. Und der Hammer nicht nur jetzt hat, sondern ihr kriegt jetzt auch eine Gebrauchsanweisung, wie ihr euer restliches Leben jetzt gesegnet werden könnt in dieser Liebe. Ja, und der Predigttest steht im Johannes 1, Vers 35 bis 42. Wenn ihr Bibel dabei habt, Johannes 1, Vers 25 bis 42. Und die Predigt steht über der Überschrift, kommt nach Hause und erkennt, wer ihr seid. Ich lese erstmal den ersten Teil der Predigt des Textes. Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus, seht hin! Dies ist das Lamm Gottes. Da wandten seine beiden Jünger sich um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Sie antworteten, Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Es war etwa 4 Uhr nachmittags, als sie mit ihm dorthin gingen, und sie blieben für den Rest des Tages dort. Johannes war von Gott gesandt worden, um die Menschen darauf vorzubereiten, dass der Messias kommen wird, dass es kurz davor stand. Das war Gott sehr wichtig, dass die Menschen vorbereitet sind und dass er nicht einfach so kommt, hier bin ich jetzt, sondern er wollte, dass sie vorbereitet sind. Und dafür hat er Johannes gesandt, um die Menschen darauf vorzubereiten. Und Johannes hat auch Jünger gehabt, wie man hier lesen. Es waren 2 Stück, das war einmal Andreas, das war ein Bruder von Petrus, der dann später berufen wurde. Der zweite weiß man keinen Namen, aber die Theologen sind sich da sicher, dass es Johannes war, der auch das Evangelium geschrieben hat. Aber was für mich interessant war, die Frage, wo wohnst du? Ich meine, die erste Frage, die sie ihm stellen, war, wo wohnst du? Ich glaube, ich hätte erst mal gefragt, hey, stimmt das, was Johannes gesagt hat? Du bist der Messias? Oder vielleicht hätte ich gefragt, hey, wenn das stimmt, dass du der Messias bist, das Lamm Gottes, ey, dann würde ich dich echt gerne kennenlernen. Aber sie sind so richtig irgendwie gleich so voll in die Folge gegangen, wo wohnst du? Die Frage hat mich echt fasziniert. Und als ich mich länger damit beschäftigt habe, in der Predigt mit diesem Text, mit dieser Frage, dann dachte ich mir, das ist eigentlich die beste Frage, die sie stellen konnte, wo er wohnt und mit ihm dann nach Hause zu gehen. Aber interessant ist ja, was sagt uns der Text? Ich glaube, dass es für uns heute noch relevanter ist, wo Jesus wohnt. Und wenn wir heute zu Jesus kommen und sagen, wo wohnst du? Dann bringt uns Jesus dahin, wo er wohnt. Und ich kann mal den Text vorlesen, wo er wohnt. Und zwar in Markus 16, 19. Nachdem Jesus zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Ich lese noch mal vor, damit es uns wirklich bewusst wird, wo Jesus jetzt ist. Nachdem Jesus zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel hinaufgehoben und setzte sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes. Jesus sitzt auf dem Thron Gottes neben ihm. Das musst du dir mal vorstellen. Und wenn wir heute zu Jesus kommen und sagen, hey, wo wohnst du? Was passiert denn dann? Nicht so wie bei der Jünger, er führt sie dann in so eine staubische Wohnung in Jerusalem, sondern er führt uns dann vor dem Thron Gottes. Das ist doch ein Hammer, oder? Er führt uns direkt vor dem Thron Gottes. Und das hat mich völlig umgehauen, dieser Text. wo ich mich so tiefer mit beschäftigt habe für die Predigt, denke ich irgendwie, das ist doch ein Hammer, oder? Und ich habe so die Entdeckung gemacht, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ja, dass unser Christsein irgendwie daraus besteht, wir haben Jesus unser Leben gegeben, wir sind jetzt erlöst, wir haben den Freischein für den Himmel und machen uns hier halt, wir holen es besser aus unserem Leben heraus und irgendwann kommt dann Jesus wieder und wir sind bei ihm. Aber Jesus hält mehr für uns bereit. Er möchte uns vor dem Thron Gottes bringen. Das ist doch echt ein Hammer, oder? Er möchte nicht, dass wir im Kreuz stehen bleiben, sondern er möchte, dass wir weitergehen. Mit ihm vor dem Thron Gottes. Man möchte, dass wir jetzt dort schon das erleben, was wir später mal erleben werden. Dass wir Gemeinschaft haben können mit unserem Vater, dass wir vor seinem Thron leben können. Das ist so eine Hammer-Aussage, oder? Wir können wieder mit unserem himmlischen Vater leben. Und das war immer sein Wunsch gewesen, von Anfang an. Er ist unser Schöpfer. Und deshalb hat er uns seinen Sohn gesandt, um uns wieder zurückzuholen. Das können wir in 2. Korinther 5,18 lesen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Das heißt, wir können jetzt halt schon beim Vater sein. Wir können jetzt halt schon das erleben, was wir später mal, zwar nur im Ansatz, aber wir können es erleben. Gott will, dass wir den Himmel auf Erden hier schon erleben. Und darum finde ich den Text echt so wichtig einfach. Dass wir uns auch Jesus die Frage stellen, Jesus, wo wohnst du? Und dann uns vor Augen malen, wo wohnt jetzt Jesus? Er bringt uns dann direkt vor dem Thron Gottes. Und dann gehen wir dahin, ja, wo einfach unsere Bestimmung ist, weil Gott ist unser Schöpfer, er ist unser Vater, er hat uns gemacht und er will uns bei sich haben. Und ich müsste es dir ganz heute, ganz persönlich zusprechen, Gott liebt dich und er ist wirklich dein wunderbarer Vater. Und seine Liebe, die ist so abgrundtief und grenzenlos. Und er ist dein größter Fan, er ist immer für dich da. Und in Zephania 3,17 wird diese Liebe so klar, die er für uns Menschen hat. Da steht, der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen denkst über dich. Aber wenn Gott über dich denkt, dann macht ihn das einfach sprachlos. Aber er ist so begeistert, dass er in Jubelrufen ausbricht. Das steht in Zephania 3,17. Ich lese es nochmal vor. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut es sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das steht in Gottes Wort. Das ist nicht das, was ich jetzt mir ausgedacht habe, sondern ich predige hier Gottes Wort. Und das ist eine Hammer-Aussage heute für uns. Gerade auch für Dave. Vielleicht kannst du die Predigt übersetzen an Dave. Das ist auch eine super Botschaft für ihn heute. Und deshalb, weil Gott uns so unglaublich liebt, weil er so verrückt nach uns ist, hat er seinen Sohn gesandt. Seinen einzigen Sohn. Wer hat von uns Kinder? Könnt ihr mal die Hände heben? Es ist nicht unvorstellbar, sein eigenes Kind zu opfern, seinen eigenen Sohn zu opfern. Aber so stark ist uns seine Liebe zu uns. Und Gott ist dann noch weitergegangen. In 1. Korinther 3,16 steht, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das Volk Israel hat damals fast 50 Jahre, das muss ich mir vorstellen, fast 50 Jahre am Tempel Gottes gebaut. Das war eine Pracht, wenn man heute diese nachkonstruierten Bilder sieht. Ich habe mir jetzt gerade so eine Studienbibel geholt, wo das so die Bilder nachkonstruiert. Das kann man mit dem Computer ganz normal. Das ist der Hammer. Habt ihr das schon mal gesehen, so die Bilder, wie damals der Tempel ausgesehen hat? Das ist super krass. Also. Und Gott hat den Tempel verlassen. Wir sehen, was in Evangelien am Schluss drin steht, wo Jesus gestorben ist. Was ist passiert? Der Vorhang ist gerissen. Und was ist danach passiert? Er hat den Tempel verlassen. Und wo ist er hingegangen? Ich lese es nochmal. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Gott ist in uns hineingegangen, weil er uns einfach ganz nah sein will. Und wir denken oft so, oh, ich fühle mich so entfernt von Gott oder er. Gott ist nicht mehr bei mir. Gott ist jeden Augenblick eures Lebens bei euch. Und deshalb hat er euch auch jeden von uns einzeln als Tempel ausgesucht. um bei uns zu wohnen, weil er einfach ständig bei uns sein will. Und darum ist es so wichtig für uns, ich sag's nochmal, dass wir nicht am Kreuz stehen bleiben, sondern dass wir weitergehen, dass wir zu Jesus kommen und sagen, Jesus, wo wohnst du? Bring uns dahin, ich will den Vater kennenlernen. Und der Hammer ist, wenn wir weitergehen, wie jetzt auch im Predigttext, dann erkennen wir, wer wir sind. Lass uns mal weitergehen. Und jetzt, was jetzt kommt, ist Johannes 1, Vers 40 bis 42, ist der letzte Teil des Abschnittes. Ist für mich eines der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Aussage in Gottes Wort. Das ist so ein Hammer, was jetzt kommt. Andreas, der Bruder von Simon, war einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn sagte. Sofort suchte er seinen Bruder auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Da nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, und jetzt kommt der absolute Hammer, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Kephas heißt auf Deutsch übersetzt Fels, der Fels. Und was es mit dem Fels auf sich hat, und jetzt wird's noch schräger, steht in Matthäus 16, 18, also es ist absoluter Hammer. Also als ich die Predigt vorbereitet habe, das war super krass. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich lese nochmal vor. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist doch, ja, Jesus hat ihn halt erwählt und was ist jetzt da so besonders? Aber lass uns doch mal anschauen, wer Petrus war. Petrus war ein absoluter Chaot, er war ein absoluter Hinzkopf. Kennt das so Leute? Also, weiß nicht, ob euch so Leute auch manchmal begegnen, die reden und nachdem sie was gesprochen haben, überlegen sie erstmal, was sie jetzt gesprochen haben. So einer war er. Oder vielleicht kennt ihr auch so Leute, ja, heute so und morgen so, ja. Aber bei ihm war das noch extremer. Diesen Augenblick so und in nächster Sekunde hat er eine völlig andere Einstellung gehabt. Das war ein absoluter Chaot. Und der Hammer ist, in Jesus, seiner schwächsten Stunde, als er verraten wurde, ja, wo er geschlagen wurde, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Das kann doch wohl nicht sein, dass jetzt Jesus zu ihm hingeht und sagt, von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ist es jetzt irgendwie ein Druckfehler oder der hat doch wohl überhaupt keine Eigenschaften für so eine Verheißung? Aber es ist kein Druckfehler und er hat sich jetzt auch nicht bei dem einen Jünger geirrt, weil wenn man sich jetzt den Rest der Jünger anschaut, ich habe mal nachgeschaut, leider steht nicht über alle Jünger was drin. Aber zum Beispiel Matthäus. Wie hat dann Matthäus das erste Mal berufen? Der saß an der Zollstation. Das war die größte Sünde, die du machen kannst. Das war ein absoluter Verräter. Er hat Steuer für die Römer eingetrieben und hat dann auch noch die Juden, seine eigene Landsleute betrogen, hat dann noch auf seine Seite genommen. Das musst du dir vorstellen. Was macht Jesus? Er läuft vorbei und sagt, komm mit mir, folge mir nach. Er sagt nicht irgendwie, Herr Samuel, bist du verrückt? Was machst du denn hier? So wie er damals den Tempel gereinigt hat. So, dass er voll außer sich war. Nee, folge mir einfach nach. Obwohl er so einen Hammer sich geleistet hat. Oder Johannes und Jakobus. Sie waren unterwegs, waren gerade im Ort und haben keine Übernachtung bekommen. Weil die wollten Jesus keine Übernachtung geben. Was sagen sie? Lass jetzt Feuer vom Himmel kommen und zerstört diese Stadt. Da dachte ich mir auch, eine super Art von Evangelisation, oder? Eine ganz neue Art. Wenn die das ablehnen, also das probiere ich jetzt in Frankfurt aus, so wenn ich da unterwegs bin, auf den Straßen so, wenn irgendwas schräg ist oder wenn mich die große Bankgebäude stören, einfach zack hier und zack. Nee, das ist doch krass. Überleg doch mal, so wird man evangelisieren. Das ist doch ein absoluter Hammer. Und solche Leute beruft er für so einen Dienst. Es wird noch hammermäßig. Judas Iskariot, ja? Nicht nur, dass er ihn verrät, was ich noch schlimmer fand, Jesus hat ihn zum Schatzmeister gemacht des apostolischen Dienstes. zum ersten apostolischen Dienstes. Und wir lesen Gottes Wort, kennt ihr das? Was hat er gemacht? Er hat immer was von der Kasse genommen. Überlegt er das mal. Ihm beruft er nicht nur als Jünger, sondern als Schatzmeister. Überlegt mal eines an die Ältesten vielleicht jetzt mal. Der Alex kommt, sagt hier, die Gemeinde ist zu gewachsen, ich schaff's nicht mehr, wir müssen jetzt die Dienste aufteilen. Als erstes möchte ich gerne die Kasse abgeben. Ich habe mit denen als Schatzmeister berufen. Und ihr wisst, es ist jemand, der hat schon mehrere Insolvenzen erlebt, der kann überhaupt nicht mit Geld umgehen, da, aber was der schon gedreht hat mit Finanzen. Sind wir doch mal ehrlich an die Ältesten, kennt ihr da noch nachts schlafen, wenn Alex euch das sagen würde? Aber Jesus beruft die. Und ich habe dann die Evangeliums- und die Predigtvorbereitung mal nachgeschaut, ob es da noch einen Hinweis gibt. Und dann wurde ich noch verrückter gemacht. In Lukas 6, 12, 13 steht was noch Unglaublicheres. Was hat er gemacht, bevor er die Jünger berufen hat? Wisst ihr das? Wer weiß das? Ja, aber was hat er, wie hat er gebetet? Ich lese euch vor, Lukas 6, 12 bis 13. Lichtenlange danach stieg Jesus ein an den Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Bei Tagesanbruch rief er all seine Jünger zusammen und wählte 12 von ihnen aus, die Apostel nannte. Jesus betete die ganze Nacht, die ganze Nacht. Ich weiß nicht, wie lang war es, so eine Nacht, 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. Betet er die ganze Nacht hindurch und tut so eine Wahl treffen. Das ist doch krass, oder? Ich meine, ich habe noch nie gehabt, hat von euch jemand schon mal die ganze Nacht gebetet? Hat von euch schon mal jemand die ganze Nacht gebetet? Also ich nicht. Und dann so eine Wahl zu treffen. Ich kann mir es gut vorstellen. Ich meine, wenn ich, es fing ja damals an, die ersten Aposteln, dass er da viel betet und lange betet, dass es ihm wichtig ist. Wir kennen das, wer die Evangelien schon mal gelesen hat. Jesus hat immer vor wichtigen Entscheidungen immer gebetet. Und ich kann es verstehen, aber dann, nachdem man die ganze Nacht gebetet hat, so eine Wahl zu treffen, ich finde das unglaublich. Sind wir doch wirklich, wer von uns hätte so eine Wahl getroffen? Menschen zu wählen für so einen Dienst. Jetzt hast du mir es vorweggenommen. Und mir ist dann Jesaja 55, 8 bis 9. eingefallen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Gott denkt anders als wir und vor allem anders über uns. Und darum ist es so wichtig auch, dass wir bei ihm sind. Weil wenn wir bei ihm sind, spricht Gott auch seine Worte über uns aus. Und davor brauchen wir auch keine Angst zu haben. Denn im Psalm 139, 17 bis 18 steht, wie kostbar sind deine Gedanken über mich. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Gott hat so viele kostbare Gedanken über dich, dass sie kostbarer wie Sand sind. Mehr sind wie den ganzen Sand auf der Erde, das musst du dich mal vorstellen. Und deshalb hat er auch diese Jünger gewählt. Vielleicht hat auch Jesus deshalb die ganze Nacht gebetet, vielleicht war das so ein Gebetskampf, weil Jesus war auch Mensch, mit allen Eigenschaften eines Menschen. Vielleicht war das so ein Gebetskampf, wo er 12 Stunden oder 10 Stunden dafür gebraucht hat, wo er gesagt hat, Gott, lass mich nicht so beten wie die Welt, lass mich nicht so erwählen wie die Welt erwählt. Sondern dein Wille soll geschehen. Sag du mir, wenn ich will soll. Und vielleicht hat dann Jesus ihm gesagt, nee, das geht auch gar nicht. Vielleicht war das wirklich nicht so, dass er jetzt so lange gebetet hat, wenn er da erwählt soll, sondern vielleicht war das wirklich so ein innerer Kampf. Lass mich nicht so wählen, wie die Welt wählt. Und ich weiß nicht, was die Welt schon über dich ausgesprochen hat. Oder wie du über dich denkst. Aber Gott hat unheimlich kostbare Gedanken. Und Gott schaut nicht, wenn er dich anschaut, das sieht man an den Jüngern, wie er sie erwählt hat. Na, wenn Jesus diese Menschen erwählt hat und hat mit ihnen die ganze damalige Welt verändert, auf den Kopf gestellt, dann wählt er dich auch aus. Nach so einem Text, den ihr heute gehört habt, kennt er nicht mehr Zweifeln an der Liebe Gottes. Und nicht mehr denken, ich bin jetzt nicht wertvoll genug oder Gott hat doch mich nicht erwählt. Gott hat mehr für dich, als nur erlöst zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht war dein Leben bis jetzt total chaotisch, vielleicht ist dein Leben schon total zusammengebrochen, vielleicht sind Familien, Ehen oder schon sowas zusammengebrochen oder vielleicht hast du in deinem Leben schon Schlimmes erlebt, dass dann schon vom Kindesalter von dir schlimme Sachen über dich ausgesprochen wurde, was nicht mit der Wahrheit Gottes zusammenstimmen. Aber deshalb ist es so wichtig, dass du nach Hause kommst zu Gott, dass du zu Jesus kommst, weil er ist der Weg zum Vater. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt durch mich zum Vater. Und deshalb will er, dass wir zum Vater kommen. Nicht nur, dass er uns erlöst, sondern dass wir ihm Gemeinschaft werden, dass wir heil werden, dass er seine göttliche Ordnung, seine göttliche Zusagen über uns aussprechen kann. Gott hat dich geschaffen, weil er wollte, dass es dich gibt. Und seit er dich gemacht hat, ist er absolut begeistert von dir. Und er spricht dich ganz persönlich heute an, wie es in Jesaja 49,5 steht. Für mich bist du wertvoll. Oder im Psalm 139,14. Ich habe dich herrlich und ausgezeichnet gemacht. Oder 1. Mose 1,31. Ich betrachte alles, was ich geschaffen habe und sah, dass es sehr gut war. Und deshalb hatte Jesus die Wahl getroffen, wie Marc schon gesagt hat, Gott hatte gewählt. Weil er hat nicht in den Fehlern gesehen. Sie waren völlig unqualifiziert. Da müsst ihr mir zustimmen für diesen Dienst. Völlig unqualifiziert, aber. Aber Gott hat das Wertvolle gesehen, was er in sie hineingelegt hat. Und er wollte sie wieder zu seinem Ebenbild zurückformen. Und ich weiß noch, wo letztes Jahr in einem Hotelzimmer in Frankfurt hat mich Gott dazu berufen, ihn auf den Straßen von Frankfurt zu gehen. Ich war so begeistert, dachte, Halleluja, super genial, hab wahnsinnige Prophetie gekriegt, hab dieselbe Prophetien gekriegt, wortgenau wie andere Pastoren über Frankfurt und dachte, Hammer und so. Und irgendwann, wo das, vielleicht Kinder, das wurde die Begeisterung zurückgegangen ist, so bin ich abends zu morgens aufgewacht und da hat mich wie so eine Kraft nach unten gedrückt und dachte, hey, das ist doch alles Spielerei, überleg doch mal. Hat Gott dich berufen, so einen Dienst zu machen? Und ich habe dann wirklich wochenlang, monatelang mit mir gehadert, habe viel ins Gebet gegangen und habe gesagt, ja, ist es jetzt wirklich wahr oder war das jetzt nur eine Spinnerei von mir? Und ich habe so wirklich meine ganzen Fehler gesehen, denke wie, Gott kann mich nicht gebrauchen, das kann doch gar nicht sein für so einen Dienst und so. Aber solche Stelle ermutigt mich dann, wenn ich in Gottes Wort übergehe. Und da habe ich einfach gelernt, wenn Gott diese Jünger berufen hat, dann beruft er auch mich, dann beruft er auch uns. Weil es ist eine absolut wichtige geistliche Wahrheit und die müssen wir uns, und es sagt auch, diese Stelle lehrt uns diese wichtige geistliche Wahrheit. Gott wählt uns nie aus für einen Dienst oder für irgendetwas aufgrund dessen, was wir sind oder was wir schon geleistet haben. Sondern Gott wählt uns immer aufgrund dessen aus, was er aus uns machen will und was er aus uns machen kann. Und mit Gott können wir alles erreichen. Ja, nichts ist unmöglich für die, die an Gott glauben. Und das müssen wir uns ganz neu bewusst werden, dass wir ausgewählt sind von Gott, dass er uns zu sich zurückgeholt hat, weil wir unglaublich wertvoll sind. Und ich sag's noch einmal, ich habe schon oft gesagt, lass uns nach Hause kommen. Lass uns von Jesus nach Hause kommen und lass uns das da annehmen, was Gott zu uns spricht, dass wir unglaublich wertvoll sind und dass Gott uns auserwählt hat. Auch wenn wir die größten Chaoten sind, das waren die Jünger damals auch. Lass uns das wirklich bewusst werden. Und ich glaube, dass gerade heute Gott heute Morgen hier ist und zu dir ruft, komm nach Hause, geliebte Tochter. Komm nach Hause, geliebte Tochter, und erkenne, wer du wirklich bist. Komm nach Hause, geliebter Sohn. Und erkenne, wer du wirklich bist. Das setzt so viel frei in uns, so viel innere Heilung. Ich erkenne das so oft, wenn ich mit Leuten im Gespräch bin und so. Das ist so krass, wie die Leute innerlich kaputt sind. Weil total von Kindes an da ihnen Schrott die wurden erst so zugemüllt mit Schrott, also mit so viel schlimmen Aussagen, ja. Und die haben es so schwierig, Gott dann anzunehmen. Weil ich denke, es kann nicht sein, ja. wenn jemand, 20 Jahre wurde mir eingeredet, dass ich nichts bin, niemand bin und nichts kann, eine absolute Null bin. Aber für Gott gibt's keine Null. Weil deshalb hat er Jesus gesandt. Und ich habe eine super Predigt gehört von Reinhard Bonke. Wer kennt Reinhard Bonke von euch? Der hat einen Hammerdienst, ja. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren haben sich irgendwie 40 Millionen Menschen in Afrika bekehrt durch seinen Dienst. Das ist echt der Hammer. Und wisst ihr, dass Reinhard Bonke meine absolute Null war? Das sagt er selbst. Ich war eine absolute Null. Ich habe in der Schule nichts hingekriegt. Ich war der Schlechteste. Und deshalb war auch, wo er damals im Gottesdienst, ich glaube, mit 10 Jahren war das, hat Gott dann gesagt, du wirst, wenn du erwachsen mal bist, in Afrika predigen. Und er ist dann völlig in Tränen ausgebrochen, ist zu seinem Vater gegangen, hat ihn umarmt und sagt, Papa, Papa, Gott hat zu mir gesprochen. Ich sagte, ja, was hat er denn gesagt? Ja, du wirst mal, wenn du erwachsen bist, in Afrika predigen. Weißt du, was sein Vater zu ihm gesagt hat? Es tut mir leid, aber du bist nicht meine erste Wahl. Ich habe deinen anderen Bruder dazu berufen, mein Nachfolger zu sein. Ja, weil er einfach eine absolute Null war. Er hat nichts hingekriegt. Er hat auch viel Blödsinn gemacht. Er ist zum Beispiel später dann auf eine Missionsschule in England gegangen. Und wisst ihr, wo er durchgefallen ist? Durchs Predigerseminar. Das ist echt krass. Also, echt super, gell? Und er hat gesagt, was ihm dann geholfen hat, weil es klar, das steckt da in ihm, in seinem Dienst auch. So, wenn es immer gehört hat, du bist eine Null. Und der Hammer ist ja auch, wenn jemand zu dir sagt, du bist eine Null und du glaubst es, dann wirst du immer wie eine Null leben. Du wirst auch immer so Sachen leisten wie eine Null. Das ist einfach so. Dann bist du davon geprägt. Darum ist es auch so wichtig, wo wir freikommen. Und Reinhard Bonk, wisst ihr, wie er freigekommen ist? Als er Jesus sein Leben in die Hand gegeben hat, dann ist ihm was bewusst geworden. Wenn er ja eine Null ist und Jesus ist ja die Nummer eins, was ist dann, wenn die Null neben einer Eins steht? Ist eine 10. Und eine 10 ist ja wertvoller wie eine 0. Ja? Ich kann jetzt weitergehen. 100, 1000. Ich könnte jetzt weitergehen. Für die Technik ist heute der Glückstag. Nächste Woche will jeder die Technik machen. Wer so viel Nullen. Aber, ja, das ist so. Einfach Jesus gibt uns am Leben einen Wert. Und Jesus kann so viel aus uns machen. Und ich sag's nochmal. Gott ruft uns heute nach Hause zu kommen. Und Gott will uns was anderes zeigen, dass wir keine Nullen sind, dass wir keine Chaoten sind, sondern dass wir unkostbar wertvoll sind. Und der Hammer ist, wenn wir nach Hause kommen, wir haben oft so Angst, oh Gott, sich nähern, was wird er auf uns denken, was habe ich wieder für einen Quatsch letzte Woche gemacht. Aber in Jesaja steht, wie Gott mit uns umgeht, wenn wir zu ihm kommen. In Jesaja 40, 11. Ich werde meine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer werde ich im Arm tragen und sie auf meinem Schoß halten. Die Mutterschafe werde ich freundlich leiden. Oder in Jesaja 41, 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deine rechten Hand. Und ich sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Das ist so eine Hammeraussage, oder? Vielleicht kommt dir das jetzt abstoßend vorher, der heilige Gott und ich auf seinen Schoß setzen, also übertreib's jetzt nicht ein bisschen, aber ich habe noch Gottes Wort vorgelesen. Ich werde meine Herde weiden wie eine Hirte. Die Lämmer werde ich im Arm tragen und sie auf meinem Schoß halten. Die Mutterschafe werde ich freundlich leiden. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, hab keine Angst, ich helfe dir. Wann immer du eine Hand brauchst, seine Hand ist immer für dich da, um dich an die Hand zu nehmen. Wann immer du einen Arm brauchst, sein Arm ist immer da, um dich im Arm zu nehmen. Wann immer du einen Schoß brauchst, sein Schoß ist immer da, damit du drauf sitzen kannst. Und ihr seid da nicht eine Warteschlange, wann bin ich jetzt dran, sondern sein Schoß ist so riesengroß, Gott ist so mächtiger. Sein kleiner Finger ist, die Milchstraße, habe ich mal gelesen, ist der kleine Finger von Gott, der Ring für den kleinen Finger für Gott. Und so groß ist er einfach. Das fand ich so eine geniale Bezeichnung. Wir passen alle drauf, alle Christen auf der Welt passen auf seinen Schoß. Und Gott freut sich so darauf, wenn wir da drauf sitzen. Und viele finden das immer anstößig, wenn man sowas sagt. Ah, auf Gott, schon Schoß sitzen, das, Gott ist doch heilig und so, aber das steht in seinem Wort. Das steht in seinem Wort. Und Gott will, dass wir da drauf sitzen. Und wenn du da drauf sitzt oder wenn du in seinem Arm bist oder wenn du in seine Hand gehst, dann erfährst du, wer du bist, dann erfährst du, wer du wirklich bist. Und das wünsche ich mir von jedem von uns, dass wir nicht am Kreuz stehen bleiben, sondern dass wir zu Jesus sagen, Jesus, wo wohnst du? Bring uns nach Hause. Bring mich nach Hause. Und dann bringt er uns ans Vaterherz Gottes. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir eine Gemeinde werden, dass jeder von uns Menschen werden, die ganz nah am Vaterherzen wohnen. Probiert das mal aus. Nehmt euch vielleicht jetzt mal Zeit, die nächste Zeit, und versucht mal in die Stille zu gehen und betet zu Gott, ohne groß ihr euch was vorzunehmen, sondern betet es einfach. Jesus, bring mich nach Hause. Offenbar mir die Liebe Gottes. Und Gott wird dich so überschütten mit Offenbarung seiner Liebe. Ich habe es selbst ausprobiert und ich kenne so viele Leute, die es ausprobiert haben. Und die wurden so gesegnet mit seiner Liebe. Und das wünscht jeden von uns, dass wir wirklich erkennen, wer wir sind. Und ich glaube, nach dem heutigen Text haben wir keinen Grund mehr zu zweifeln. Wenn Jesus solche Chaoten berufen hat, dann hat er jeden von uns berufen. Und seid mir doch wirklich mal ehrlich, das, was ich heute gepredigt habe, ist so wirklich diese Botschaft, nach der diese Welt schreit, oder? Guckt doch schon mal die Leute an. Die meisten haben sich doch aufgegeben. Die einzige Hoffnung sind Alkohol und Drogen. Was schätze denn, was ich auf den Straßen von Frankfurt sehe? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das sind teilweise Kinder, die sind 14 Jahre alt, hängen schon an der Nadel. Ja. Das ist voll mit Straßenkindern. Die Kinderabdruckszahl ist gestiegen von 10.000 auf 33.000 in Deutschland. Die Kinder sind teilweise 11 und 12 Jahre alt. Warum? Weil sie zu Hause nicht die Liebe bekommen haben. Sind sie geflüchtet auf die Straße, weil sie zu Hause nicht mehr aushalten. Und so ist es voll. Die ganzen Leute, die du da triffst, wenn die dir ihre Geschichten erzählen, warum sie zu Drogen gekommen sind. Das ist einfach, weil sie nie diese Liebe bekommen haben, die die Leute fähig gemacht haben zu leben. Und darum ist es so wichtig, dass wir das für uns selber begreifen, aber dass wir einfach begreifen, diese Liebe, die wir empfangen haben, diese braucht diese Welt. Und wir können die Welt verändern. Wir können dem Bösen ein Ende setzen hier, wenn wir das begreifen. Weil wir sind die einzigen Arme oder Hände der Liebe, die Gott hier auf Erden hat. Wenn wir es nicht machen, wird es keiner tun. Dann wird das Böse immer mehr überhand nehmen. Und durch uns will Gott die Menschen segnen. Unsere Hände sollen zu seinen Händen werden. Unsere Stimme soll zu seiner Stimme werden. Um die Liebe auszusprechen, um ihnen die Liebe zu zeigen. Weil guck doch mal, was ist damals im Alten Testament passiert, wenn sich die Leute Gott genähert haben oder wo sie das Heiligtum angefasst haben. Sie sind gestorben, weil Gott heilig war. Aber Gott hat durch Jesus seine ganze Heiligkeit, ja, man kann fast sagen, aufgegeben und hat Jesus gesandt, um uns wieder in die Arme zu nehmen. Und wenn wir heute Gott anfassen, ja, wenn wir heute zu ihm kommen, zu seinem Thron fassen, dann werden wir frei. Früher sind die Menschen gestorben. Und das ist das Neue, was wir haben. Wir werden dann frei, wir werden heil, wir werden freigesetzt, um dieses wunderbare Leben zu leben mit ihm. Und ich wünsche mir einfach, dass das, was er heute gehört hat, dass es für euch ein Impuls war, einfach weiterzugehen. Weiterzugehen vom Kreuz hin zum Vater. Und ich habe von euch jetzt noch was, etwas Wunderbares, was ich euch jetzt noch mit auf den Weg geben möchte. Und zwar ist es eine Übertragung vom Psalm 139. Und ja, und ich glaube, Gott will das euch zusagen und er will das über euer Leben ausschütten wie so ein Salböl, was euch umgürtelt und euch gut tut. Also lehnt euch zurück, macht die Augen zu, wie ihr es braucht und genießt einfach diese wunderbaren Worte. Gott, du kennst mich durch und durch. Alles, was ich tue, das nimmst du wahr. Sogar meine Gedanken sind dir nicht fremd. Wo ich mich auch befinden mag, ich bleibe in deiner Obhut. Wenn ich etwas aussprechen will, dann weißt du es bereits. Wie von einem unsichtbaren Schutzwall bin ich von dir umgeben. Deine liebende Hand ist stets über mir. Ich kann es zwar nicht begreifen, warum das so ist, aber dieses Wissen macht mich unendlich froh. Ohne dich könnte ich mein Leben gar nicht führen, denn überall bist du in meiner Nähe. Es gibt keinen Ort auf der Erde, an dem du nicht bei mir bist. Nicht einmal die tiefste Dunkelheit könnte mich vor dir verbergen. Auch in der tiefsten Nacht leuchtet dein helles Licht. Vor deinem Licht hat keine Finsternis Bestand. Bereits im Körper meiner Mutter hast du mich als dein Kind angenommen. Dir verdanke ich mein Dasein und meine Gestalt. Es ist ein Wunder, dass es mich gibt. Ein Wunder ist alles, was aus deiner Hand kommt. Bis in den tiefsten Grund meiner Existenz kennst du mich. Ich war noch nicht einmal ein Zellhaufen, als du schon von mir wusstest. Du hast mich bereits voller Liebe angesehen, als noch niemand ahnte, dass es mich einmal geben würde. Jeden Tag meines Lebens war dir zu diesem Zeitpunkt schon bekannt. Es ist schön, das zu wissen, du liebender Gott. Es ist schön, dass du solche Zuneigung für mich empfindest. Deine Liebe zu mir ist grenzenlos. Sie lässt sich nicht in Worte fassen. Es ist so, als würde ich alles nur träumen. Gott, gib du mir immer die neue Kraft, an deiner Hand mein Leben zu führen. Gott segne euch mit seiner Liebe. Amen.